Digital wird euch präsentiert von me-first.ch, der Website für effizientes und gesundes Schaffen am Computer.
Hallo zusammen und herzlich willkommen beim 31. Digital vom heutigen 6. Oktober 2009. Ich bin der Melzi und werde euch sagen, wie man heute mit Open Source Programm Geld verdienen kann. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Open Source Programme stehen gratis im Netz zur Verfügung. Und es scheint, dass niemand daran Geld verdient und die Programme als Goodwill frei zur Verfügung stehen. Das mag für Projekte von Hobbyprogrammierern stimmen, aber nicht für umfangreiche Applikationen, wie mittlerweile von vielen Orten eingesetzt werden. Damit meine ich so Sachen wie Webserver von Apache oder Datenbankenserver von MySQL oder so Ubuntu Linux. Diese Projekte werden entweder von grossen Firmen programmiert oder von diesen Programmierern unterstützt oder direkt von den Firmen unterstützt, die die Programmierer abstellen für die Projekte. Die bekanntesten Firmen dazu sind zum Beispiel IBM, Sun, Novell oder Red Hat. Andere Projekte lassen sich sponsern von den begeisterten Anwendern. Das klappt teilweise auch ganz gut. Es gibt sogar Entwickler, die von da im Leben können, aber das sind nur wenige. Meistens verdient man das Geld bei Open Source mit Dienstleistungen. Die Dienstleistungen rund um Open Source Programm sind vielseitig. Das kann von der Installation und Wartung von komplexen Systemen über Schulung von den Mitarbeitern und Anwendern bis zu kostenpflichtigen Support und Hotlines sein. Dazu habe ich ein Gespräch mit dem Joel Orloff von der Firma Snowflake aus Zürich gehabt.
Open Source bedeutet ja nicht per se, dass es einfacher ist oder simpler ist, insbesondere dann, wenn es sich so um komplexe Systeme handelt. Und da kommt dann der Dienstleister ins Spiel, der Dienstleistungen drumherum anbietet, also Beratung im Bereich Technologie, Evaluation von den richtigen Systemen, Adaptation von den Systemen, Individualisierungen, dann aber das Ganze auch implementieren und den Kunden, den Anwender nachher darauf schulen. Und für diese Dienstleistungen kann man natürlich Geld verdienen und da zeichnet sich dann auch wieder aus, wie kompetent das ein Dienstleister ist und was ein Kunde da fürs Geld überkommt.
So, das war der Kit Carpet mit Can't Stop the Pop. Jetzt kommen wir weiter. Ihr seid immer noch digital beim Radio Stadtfilter auf 96,3 MHz. Wir gehen jetzt weiter mit Open Source und Geld verdienen. Ein anderer Weg zum Geld verdienen ist, dass die Firmen zum Beispiel ihre Software unterteilen in den Open Source Bereich und in einem erweiterten Angebot sich zahlen lassen, für zahlende Kunden. Doch dazu weiter mit dem Gespräch mit dem Joel Orloff von Snowflake.
Da begeben wir uns im Bereich vom sogenannten Company-Driven Open Source. Also das sind Firmen, die Software und Applikationen schreiben und die Open Source zur Verfügung stellen in einer Community mit der Idee, dass sich dadurch verbreitet, aber auch mit der Idee, dass man Inputs und Extension, also zusätzliche Module dazu bekommt. Und dann aber zwei Versionen machen, also eine Basisversion, die Open Source gestellt wird und eine erweiterte. Meistens nennt sich dann das irgendwie Professional. Eine Professional-Version zur Verfügung gestellt, die dann unter Lizenz vergeben wird. Meistens wird dann, oder häufig wird dann das als sogenanntes SaaS, Software as a Service, angeboten. Und zwar zahlt man da nicht unbedingt die Software an und für sich, sondern wiederum Dienstleistungen drumherum. Also zum Beispiel das Hosting, wenn man eine Web-Applikation hat, also eine Applikation, die man über einen Browser abruft, dass man nicht für die Software an und für sich zahlt, sondern dafür, dass die bei der Firma gehostet ist, dafür, dass man zusätzliche Module zu dieser Software überkommt, die unter Umständen nicht öffentlich verfügbar sind. Und dass man auch einen anderen Anspruch dann an Support und an die Beratung kann stellen. Und für diese Dienstleistungen kann man wiederum einen gewissen Betrag verlangen, wenn man sie professionell betreibt. Und mit dem kann man wiederum Geld verdienen.
Das klingt ja alles schön. Und die Dienstleistungen, also sind die Leute auch bereit, etwas zu zahlen, wo man eigentlich grundsätzlich gratis überkommt? Jetzt, man hört immer Dienstleistungen, man kommt es über. Wer ist denn bereit, überhaupt für so etwas zu zahlen? Weil die meisten, die ich kenne, die Open Source haben auf dem Desktop, die haben das einfach aus dem Internet geladen und gut ist.
Man muss schon sehen, wir bewegen uns da in einem Bereich, wo es nicht um Anwenderprogramm, also Endanwenderprogramm geht, wie zum Beispiel das Firefox, wo man kann installieren und wo man kann brauchen. Wir bewegen uns da im Bereich von Produkte, die im Business-Bereich eingesetzt werden, zum Beispiel ein Content-Management-System wie Typo 3, wo man muss auf einem Webserver installieren, man muss Datenbanken einrichten, man muss Passwörter einrichten, man muss HTML-Templates erstellen, man muss CSS-Templates erstellen, man muss das Ganze mit Typo 3 verbinden, man muss Typo 3 konfigurieren, damit dann das auch funktioniert, und da braucht es ein gewisses Know-how, wo man sich natürlich kann erarbeiten, wenn man die Zeit und die Lust und auch die Grundkompetenz oder das Grund-Know-how im IT-Bereich hat. Wenn man jetzt die Zeit aber nicht hat oder auch die Lust nicht hat, sich mit dem auseinanderzusetzen, also zum Beispiel als Firma, weil man sich mit etwas ganz anderem beschäftigt und sich ja eigentlich auch mit seinem Kerngeschäft beschäftigen, dann ist es sinnvoll, die Aufgabe an einen Dienstleister auszulagern, der dann für einen die Implementierung vornimmt. Dann aber wiederum, wenn wir jetzt beim Beispiel von der Website bleiben, wenn eine Website mal aufgesetzt ist, wenn sie funktioniert, wenn der Kunde weiss, wie er kann Content erfassen, wie er kann Content managen, dann kann er so eine Website wieder ziemlich ohne oder ganz ohne Dienstleister funktionieren, weil der Kunde das eigentlich alles selber kann machen, und der Dienstleister braucht es nur dann, wenn es wiederum Probleme gibt oder wenn man gerne Anpassungen, größere Anpassungen auf der Website machen. Ansonsten kann dann das der Kunde selber machen, und dann ist es wiederum egal, wie viele Leute das da dran arbeiten, ob das eine Person ist, die Website betreut, oder ob das 100 Personen sind, die Website betreut, weil man hat keine Lizenzkosten und spart durch das sein Geld. Und wir sagen auch immer, das Geld, das man für Lizenzkosten spart, das kann man nachher auch wiederum einsetzen, um sich im Inhalt zu widmen, wo ja eigentlich das Relevante ist. Sowohl bei einer Website als auch zum Beispiel bei einem E-Commerce-System ist es wichtig, wie der Inhalt aufgebaut ist, wie der Inhalt aufbereitet ist, wie die ganzen Arbeitsabläufe im Hintergrund organisiert sind. Und anstatt dass man Tausende von Franken Lizenzkosten investiert, kann man das frei gewordene Budget genau in diesen Prozess investieren und hat am Schluss einen besseren Auftritt und einen wirtschaftlicheren Auftritt.
Also wirklich gespart mit dem Geld, was man dann hat, für die Lizenz gespart hat man eigentlich nicht. Man tut es einfach entsprechend umlagern und entsprechend effektiver einsetzen anstatt für Technologie.
Man kann durchaus sparen. Es kommt immer darauf an, was sind die Ansprüche, was sind die Anforderungen, was ist das Konzept und was setzen wir um. Da kann man natürlich sparen, wenn man auf, ich sage jetzt mal, auf standardisiertere Lösungen setzt. Aber im Grunde genommen, wenn man eine gute Idee hat und die sehr professionell umsetzt, dann spart man nicht unbedingt. Aber das Endprodukt am Schluss ist viel besser, ist qualitativ viel hochwertiger, weil man eben das Budget, das man nicht für Lizenzkosten verbraucht hat, kann in Inhalt und in die Abläufe investieren. Und das wiederum dient ja dann auch der Wirtschaftlichkeit von einem Unternehmen. Wenn die Abläufe wirtschaftlicher, rationeller, effizienter sind, wenn die Software funktionaler ist, einfacher kann angepasst werden, dann dient das alles der Wirtschaftlichkeit von einem Unternehmen. Und schlussendlich kommt es ja nicht darauf an, was man unbedingt bei den Investitionen spart, sondern es kommt darauf an, was hat man nachher wieder für einen Return on Invest. Und wenn man einen besseren Auftritt hat, wenn man bessere Systeme hat, bessere Abläufe, dann ist oder kann der Return on Invest halt eben höher sein, als wenn man auf klassische Software setzt und dann kein Budget mehr hat, sich mit dem eigentlichen Inhalt und mit den eigentlichen Abläufen zu beschäftigen.
So, jetzt kommen wir über zum Matthias Schüssler, seinen GPS-Tag und seinen Test, was er ganz auf dem Velo gemacht hat.
Da ist der Matthias unterwegs an der Töss mit dem Velo. Und wenn ich unterwegs mit dem Velo bin, dann wisst ihr, was das bedeutet. Ich nehme ein Gadget-Tagebuch auf und tue ein GPS-Gerät für uns testen. Und genau so ist es. Es geht heute um den ATP GPS Logger Photo Finder Mini. Der kostet ungefähr 170 Franken. und kann Velotouren, Wanderungen, sonst einfach Fahrten ins Blaue, wie auch immer, aufnehmen, aufzeichnen, loggen. Und zwar, indem er alle 10 Sekunden die GPS-Position aufzeichnet und das in eine Datei schreibt. Die Datei speichert er auf einer Speicherkarte als normale Textdatei im Standardformat. Und die Textdatei kann man dann in ganz vielen verschiedenen Programmen auswerten, analysieren. Man kann die zum Beispiel umwandeln ins Format von Google Earth und sieht sie dann nachher schön auf dem Satellitenbild, wo das man überall sieht. Und zu jedem einzelnen Datenpunkt werden noch ganz viele Informationen gespeichert. Geschwindigkeit, Höhe, die Richtung, wo man unterwegs war, sodass man hinterher ganz genau weiss, wann dass man wo vorbeikommen ist. Und für Sportler auch sehr interessant. Man sieht natürlich dann, an welchem Hügel man ein paar Sekunden verloren hat, wo dass man seinen Rekord, seinen persönlichen, geschlagen hat. Und man kann sich am Schluss auch ein schönes Höhenprofil anzeigen lassen von seiner Tour. Also das ist der GPS-Logger. Anders als das Gerät, das ich das letzte Mal getestet habe, hat einen Karabinerhaken. Das braucht keine Betreuung, das Ding. Man kann das irgendwo als Velo an den Rucksack oder so anhängen und hat dann nichts mehr damit zu tun. Schaltet es ein, wenn man losfährt, muss natürlich schauen, dass es aufgeladen ist, und schaltet es ab, wenn man angekommen ist. Und das ist schon alles gewesen. Ich habe das schon mal einmal ausprobiert, habe dann am Schluss ungefähr 660 Wegpunkte analysiert gehabt. Die haben eigentlich bis auf ein paar Ausreißer alle wunderschön gestimmt, sind auf dieser Speicherkarte drauf gewesen. Und ich konnte mir nachher schauen, wo ich durchgefahren bin. Das habe ich natürlich auch so gewusst, aber wenn man in unbekanntem Gelände unterwegs ist, ist das natürlich ganz praktisch. Und es hat noch ein zweites Einsatzgebiet, eine Einsatzmöglichkeit. Man kann Fotos damit geotaggen. Also man kann Informationen über den Aufnahmeort in Bilder einschreiben, einspeichern lassen. Und nachher werden die Fotos auf einer Weltkarte angezeigt und man weiss immer genau, man kann suchen, indem man sagt, zeig mir von dem Punkt, wo ich dir auf der Karte angebe, alle Bilder, die im Umkreis von, sagen wir, 2 Kilometer gemacht worden sind. Und das ist eigentlich ganz einfach. Man muss nichts anderes machen, als schauen, dass der GPS-Logger die Punkte aufzeichnet und dann macht man seine Bilder. Und wichtig ist dort, dass die Kameratour genau stimmt. Weil, damit das nachher funktioniert, müssen die Zeitaufnahmen von den GPS-Logs, also von den gespeicherten Koordinaten und von den Bildern vom Aufnahmezeitpunkt genau übereinstimmen. Die werden dann gebraucht. Und mit dem Gerät kommt, also mit dem GPS-Logger von ATP, kommt eine kleine Dockingstation. Dort steckt man den GPS-Logger ein und dann steckt man seine Karte, Speicherkarte aus der Kamera in den Logger rein. Und dann werden automatisch die geografischen, also Informationen in die Bilder geschrieben. Das funktioniert also einfach, simpel. Man kann natürlich auch, wenn man das wette, die Verbindung am Computer machen, indem man Bilder überträgt, das Geolog überträgt und am Schluss mit der Software das abgleicht. Das ist simpel. Und am Schluss, also als Fazit kann man sagen, für Leute, die gerne wissen, wo sie gewesen sind, Entdecker, ist das eine wunderbar praktische Sache. Und ich bin jetzt gerade an die Tös angekommen und halte da ein bisschen an, mache ein Päuschen.
So, ich bin immer noch der Melzi und ihr hört immer noch digital auf dem Stadtfilter auf 96,3. Wir kommen am Ende zu. So viel ist es gewesen von mir und vorhin hatten wir KK Larue mit Amour Love. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Digital. Ciao zusammen.
Digital ist euch präsentiert worden von me-first.ch, der Website für effizientes und gesundes Arbeiten am Computer.